Ja, nochmal ganz herzlichen Dank für dieses wunderschöne Lied. So ist Gott. Das ist Gottes Tag, das ist Gottes Moment. Hier werden Männer Gottes eingesetzt in den Dienst und das feiern wir heute gebührend. Es ist schön zu wissen, dass wir 7 neue Mitarbeiter gewinnen können. 7 Männer werden heute hier in den Dienst eingesetzt. 2 Pastoren, 2 Evangelisten und 3 Diakone. Ich weiß nicht, wenn ihr heute Morgen euch irgendetwas hättet wünschen können. Also ihr hättet so einen Wunsch heute Morgen noch frei gehabt. Ich weiß nicht, was wäre so euer Wunsch gewesen? Vielleicht hätten sich die Pastoren heute hier eine Gemeinde gewünscht, die in Zukunft keine Probleme mehr macht, sodass sie ganz entspannt die Gemeinde mitleiten können und die Gemeindearbeit gestalten können. Die Diakone, was hätten Sie sich vielleicht gewünscht? Vielleicht ein fertiges Gemeindezentrum mit 2500 Sitzplätzen und Sie haben keine Arbeit mehr dort in diesem neuen Haus. Alles ist fertig, das Haus steht da und Sie müssen sich nicht mehr um einen Neubau kümmern. Und die Evangelisten, die würden sich vielleicht wünschen, dass die ganze Stadt Köln oder am besten ganz Deutschland sich bekehrt und zum Glauben findet. Und somit wären sie auch entsprechend arbeitslos und müssten nicht weiter raus auf die Straße, um Menschen das Evangelium zu verkündigen. Ich weiß nicht, was du dir heute wünschen würdest, wenn du heute hier einen Wunsch frei hättest. Was würdest du dir wünschen? Der junge König Salomo, der das Erbe seines Vaters Davids antreten musste, David war der größte König Israels aller Zeiten. Und die Schuhe, in die Salomo treten musste, die waren relativ groß. Und entsprechend hatte er Respekt vor seiner neuen Aufgabe. Und so träumt er plötzlich eines Nachts als junger König, Gott kommt zu ihm. Und Gott begegnet ihm tatsächlich in diesem Traum. Und tatsächlich sagt Gott genau das. Salomo, du hast einen Wunsch frei. Was wünschst du dir? Und Salomo antwortet, und das lesen wir in 1. Könige, Kapitel 3, Vers 9. Das ist der Wunsch von Salomo. Salomo antwortet Gott, lesen wir, so gib deinem Diener ein Herz, das auf dich hört, damit er dein Volk recht richten und zwischen Gut und Böse unterscheiden kann. Wie kann ich sonst dieses schwierige oder man könnte auch großes Volk regieren, hier übersetzen. Wie sollte ich sonst ein so schwieriges oder großes Volk regieren? Der König Salomo hätte sich jetzt eigentlich alles wünschen können, oder? Er hätte sich Gesundheit wünschen können, damit er gesund bleibt als König und immer wieder neu die Kraft und die Motivation für seine Aufgabe hat. Er hätte sich ein langes Leben wünschen können. Er hätte sich Reichtum wünschen können. Aber er wünschte sich all das nicht. Er wünschte sich auch nicht den Sieg über die Feinde. Er hat gesehen, wie sein Vater in den Krieg ziehen musste mit dem Heer. Er wünschte sich auch nicht ein neues Weltreich, das er dann als König beherrschen würde. Salomo wünscht sich nichts anderes als das Herz eines Dieners. Und das ist das Thema meiner heutigen Predigt für euch und hoffentlich für uns alle. Das Herz eines Dieners. Und Salomo fasst hier in diesem Vers auch das Herz eines Dieners zusammen. Salomo sagt, Gott, gib mir das Herz eines Dieners, das ein hörendes Herz ist, das ein weises Herz ist und das ein demütiges Herz ist. Darum soll es heute Morgen gehen. Es soll um dieses Gebet gehen, dass Salomo sich hier vom Herrn, dass Salomo hier dem Herrn gibt und in diesem Weise ihn um das Herz eines Dieners bittet. Liebe Männer, unser Wunsch für euch und euren Dienst ist, dass ihr das Herz eines Dieners habt. Diener sind wir alle, nicht nur ihr. Aber ihr werdet heute feierlich eingesetzt. Wir nennen das hier Ordination. Das ist die besondere Einsetzung, wie wir sie im Neuen Testament auch wiederfinden. Da werden Älteste und Diakone mit Handauflegung in den Dienst eingesetzt. Auch bei den Evangelisten. Sie werden gerufen, sie werden berufen und sie werden segnend in den Dienst ausgesandt. Und in dieser Weise werden wir das heute hier auch miteinander feiern. Wir werden die Hände auflegen und beten und auf diese Weise den Dienst und die Berufung dieser Männer bestätigen. Und deshalb geht es heute vorrangig um euch und das ist gut so. Wir wollen uns das Herz eines Dieners anschauen. Das Herz eines Pastors, das Herz eines Evangelisten, das Herz eines Diakons, das Herz eines Dieners, wie sieht das aus? Was für ein Herz ist das? Herz steht in der Bibel für die zentrale Stelle des Menschen für alles Denken, Wollen und Tun. Damit ist nicht die Pumpe im Körper gemeint, die regelmäßig und fleißig das Blut durch den ganzen Körper pumpt, sondern Herz in der Bibel steht für die Persönlichkeit, für den Charakter und das Wesen eines Menschen. Salomo wünscht sich eine göttliche Persönlichkeit, ein dienendes Herz, einen Charakter, der bereit ist, Gott sein ganzes Leben lang zu dienen. Gott geht es immer zuerst um unseren Charakter, bevor es um unsere Begabung geht. Und Salomo betet genau darum, gib mir das Herz eines Dieners. Komm, wir schauen uns den Vers etwas genauer an, um den Wunsch von Salomo zu verstehen und zu verstehen, was das Herz eines Dieners ist. Das Herz eines Dieners, sagt Salomo ganz am Anfang, ist ein hörendes Herz. Salomo beginnt mit den Worten, so gib deinem Diener ein Herz, das auf dich hört. Salomo wird mitten in der Nacht durch Gott geweckt. Gott spricht zu ihm, so aus dem Nichts heraus. Und er muss im Prinzip eine Stegreifantwort geben. Er hatte nicht Zeit, sich mal hinzusetzen, zu reflektieren und zu überlegen, was wäre denn ein sinnvoller Wunsch, wenn Gott mir einen Wunsch freigibt. Sondern wie aus der Pistole geschossen kommt das, was Salomo hier sagt. Das heißt, die Haltung von Salomo war bereits ein dienendes Herz. Er wollte ein hörendes Herz haben. Er wollte Gottes Stimme hören und er hörte sie hier. Salomo weiß ganz genau, was es bedeutet, König zu sein. Er hatte seinem Vater lange genug über die Schulter geschaut. Er wusste, dass sein Dienst nicht sein eigener Verdienst war, sondern dass sein Dienst göttliche Berufung und göttliche Vorhersehung war. Lest mit mir, was er kurz vorher gesagt hat, nämlich in Vers 7 heißt es in diesem Gebet von Salomo: Nun, Herr, mein Gott, du hast deinen Knechten zum König gemacht an meines Vaters Stadt. Salomo wusste ganz genau, er hat sich das hier nicht verdient, dass er auf dem Königsthron sitzt, sondern es ist göttliche Bestimmung gewesen. Du hast deinen Knechten zum König gemacht. Ihr Lieben, keiner dieser Männer hier vorne hat sich zum Pastor, Evangelisten oder Diakon selbst vorgeschlagen oder in gewisser Weise hochgearbeitet. Auch sie haben es uns als Gemeinde bestätigt, dass sie eine göttliche Begabung und Berufung erfahren haben. Das Herz eines Dieners zeigt sich daran, dass wir uns unserer Berufung und Begabung durch Gott bewusst sind. Und deshalb beginnt Salomo hier in Vers 9 mit den Worten, so gib deinem Diener. Diese kleine hebräische Konjunktion hier mit so, oder man könnte auch übersetzen, und deshalb und darum gib deinem Diener, hat eine so große Bedeutung. Salomo weiß, wer ihn eingesetzt hat für den Dienst, und er weiß, wem er sein Herz schenken muss. Salomo weiß, dass er dieser Aufgabe nicht gewachsen ist. Und deshalb bittet er um nichts anderes als um ein hörendes Herz. Man könnte diesen Ausdruck hörendes Herz auch übersetzen mit ein Herz, das gehorcht. Denn es geht hier nicht nur um das Hinhören, um das akustische Hören, sondern es geht auch um das Verstehen und Tun. Hören und Gehorchen kommen im Hebräischen aus dem gleichen Wortstamm, im Deutschen auch. Ein hörendes Herz meint also ein aufnahmefähiges, ein aufnahmewilliges, ein empfängliches Ohr und ein verstehender Verstand. Das gehört beides zusammen bei dem hörenden Ohr. Mit anderen Worten sagt Salomo, Gott, ich will deine Stimme hören und deinen Willen tun. Gottes Stimme hörst du heute in diesem Buch. Es gibt immer wieder Menschen, die zu mir sagen, Hanni, ich würde so gerne mal Gottes Stimme hören. Ich sage, ja, kannst du. Ich höre sie jeden Morgen, indem ich Gottes Wort aufschlage. Wenn du Gottes Wort liest, dann hörst du Gott im O-Ton reden. Wenn du Gottes Wort zu dir sprechen lässt, dann hörst du den lebendigen Gott heute im Originalton zu dir reden. Und das tut er nach wie vor. Gott ist ein redender Gott und deshalb ist es gut, wenn ein Diener ein hörendes Ohr hat. Salomo kannte das Gesetz. Und bereits im Buch des Gesetzes hatte Gott gesagt, dass ein König ein hörendes Ohr haben soll. Lest mit mir in 5. Mose, Kapitel 17, ab Vers 18. Da sind die Vorschriften für den König, die Gesetze für den König geschrieben. Und da steht, und wenn du nun sitzen wirst auf dem Thron, wenn er nun sitzen wird auf dem Thron seines Königsreichs, soll er eine Abschrift dieses Gesetzes, wie es den levitischen Priestern vorliegt, in ein Buch schreiben lassen. Vers 19. Das soll bei ihm sein und er soll darin lesen sein Leben lang, damit er den Herrn, seinen Gott, fürchten lernt, dass er halte alle Worte dieses Gesetzes und diese Rechte und danach tue. Im Prinzip hat Gott nichts anderes gesagt als, ein König soll ein lebenslang Bibelschüler sein. Ich sage das immer und immer wieder und ich wiederhole mich da gerne. Bibelstudium ist nicht das Privileg für einige Bibelschüler, die zu einer Bibelschule gehen. Bibelstudium ist Christenpflicht. Wenn du und ich nicht wissen, was in diesem Buch steht, wie wollen wir dann Gottes Willen tun? Wie wollen wir dann ein hörendes Ohr haben? Ein hörendes Ohr beginnt damit, dass wir dieses Buch immer wieder neu zu uns reden lassen und auf diese Weise Gott zu uns sprechen lassen, um ihn zu hören. Es gibt einen alten Militärspruch, wer befehlen will, muss gehorchen lernen. Das gilt für die Christen und für Mitarbeiter und für Diener Gottes auch. Ich weiß nicht genau, was Menschen meinen, wenn sie von hörendem Beten sprechen. Ich weiß nicht, ob du diesen Ausdruck schon mal gehört hast. Es gibt Menschen, die vom hörenden Beten sprechen. Aber ich weiß ganz genau, was Salomo meint, wenn er von einem hörenden Herzen spricht. Ein hörendes Herz ist die Bereitschaft, Gottes Stimme zu sich selbst reden zu lassen und hinzuhören, was Gott zu sagen hat. Liebe Pastoren, liebe Diakone und Evangelisten, ihr könnt eure stille Zeit nicht gegen euren Dienst eintauschen. Liebe Pastoren, ein hörendes Herz beginnt nicht auf der Kanzel, sondern auf den Knien. Ihr Evangelisten, ein hörendes Herz beginnt nicht, indem ich zunächst jeden Abend auf der Straße bin, sondern dass ich jeden Morgen im Wort Gottes bin. Liebe Diakone, ein hörendes Herz schaut nicht zuerst, was in der Gemeinde gemacht werden muss, sondern schaut zuerst in die Schrift, was Gott von einem erwartet. Es ist manchmal so verführerisch. Und man lügt sich selber etwas in die Tasche, indem man sagt, ich bin ja aktiv, ich mache ja etwas für Gott. Aber du kannst deinen Dienst nicht durch das Hören auf Gott ersetzen. Frag die anderen Pastoren, Diakone und Evangelisten, frag andere Mitarbeiter. Wir stehen alle in der Gefahr, unsere stille Zeit zu vernachlässigen und damit das hörende Ohr zu verlieren. Wer seine stille Zeit am Morgen macht und auf Gott hört, hat am Ende nicht mehr Zeit, aber er wird mehr von seiner Zeit haben. Das ist der entscheidende Unterschied. Das Herz eines Dieners ist ein hörendes Herz. Beachte dabei die göttliche Anatomie. Gott hat dir zwei Ohren geschenkt und einen Mund, richtig? Und deshalb solltest du doppelt so viel hören wie reden. Die Welt ist so laut. Sie hat zu allem eine Meinung. Die Welt will uns ihre Wahrheiten aufdrängen und aufdrücken. Aber ein hörendes Herz hört immer zuerst auf Gottes Stimme und auf sein Reden. So wie Jesus das gesagt hat, meine Schafe hören meine Stimme. Wer in diese Welt hineinhört, wird viele Stimmen hören. Gottes Stimme wirst du nicht in der Tageszeitung lesen, sondern Gottes Stimme wirst du hier in dieser Schrift hören. Und deshalb sind wir heute hier zusammen. Deshalb beginnen wir einen Gottesdienst wie diesen, indem wir gemeinsam in Gottes Wort hineinschauen und uns fragen, was hat Gott uns zu sagen, wenn wir Menschen einsetzen in den Dienst? Wir müssen unser Herz füllen mit der Stimme Gottes. Schau mal. Schiffe sinken nicht wegen dem Wasser, das um sie herum ist, richtig? Das Schiff beginnt zu sinken, wenn das Wasser im Schiff ist. Das Wasser im Schiff bringt ein Schiff erst zum Sinken. Deshalb, nicht die Umstände um uns herum werden dich in deinem Dienst herunterziehen, auch nicht, wenn es mal stressig und anstrengend ist. Runterziehen kann dich im Dienst nur, wenn du aufhörst, auf Gottes Stimme zu hören und dich von den Stimmen dieser Welt einnehmen lässt. Wenn die Stimmen dieser Welt in deinem Herzen lauter sind als die Stimme Gottes, das wird dich herunterziehen und das wird dein Lebensschiff zum Sinken bringen. Das kann dich im Dienst ruinieren. Deshalb lass es mich nochmal so formulieren. Lass die Sünde nicht in dein Herz, sondern lass Gottes Stimme in dein Herz. Kopfkino hat manchen Diener Gottes am Ende zum Fall gebracht. Lass die Probleme und Sorgen nicht in dein Herz. Sie bringen dich zum Sinken. Sie machen dich nur schlaflos und zerstören dich. Hör auf Gottes Stimme, wenn du Probleme und Sorgen hast. Lass deine Gefühle nicht freien Lauf. Sie haben viel Herzeleid und Zerstörung angerichtet. Hör auf Gottes Stimme. Das Herz eines Dieners ist ein hörendes Herz. Und darum bittet Salomo, so gib deinem Diener ein Herz, das auf dich hört. Was soll dann passieren? Damit er dein Volk recht richten und zwischen Gut und Böse unterscheiden kann. Also Salomo weiß, aus einem hörenden Herzen entsteht ein weises Herz. Die Folge ist ein weises Herz. Das Herz eines Dieners ist ein weises Herz. Darüber wollen wir uns als zweites hier miteinander kurz Gedanken machen, damit er dein Volk recht richten und zwischen Gut und Böse unterscheiden kann. Salomo weiß, dass er viele Entscheidungen treffen muss. Und deshalb will er weise handeln. Das hebräische Wort für richten hat eine große Bedeutungsbreite. Das Wort könnte man nicht nur für Rechtsfindung und Rechtsprechung, sondern auch für grundsätzliches Bemühen, das Richtige zu tun. Das kann es bedeuten. Deshalb fügt Salomo hinzu, nicht nur Recht zu richten, sondern zwischen Gut und Böse unterscheiden zu können. Ein König musste sein Volk führen und richten, aber er musste es auch beschützen und bewahren. Bis heute sehen wir, welche Folgen es haben kann, wenn Regierende Fehlentscheidungen treffen, wenn sie dumme Entscheidungen treffen und auf diese Weise oft ein ganzes Volk ins Unglück bringen, führen. Gott sagt, dass die Verantwortung von Politikern ist, Gutes zu fördern, das Böse zu bestrafen. Dafür hat Gott eine Regierung eingesetzt. Und deshalb will Gott, dass ein gottesfürchtiger König ein weises Herz hat. Und Salomo betet darum, Gott, ich will auf dich hören, damit ich weise Entscheidungen treffen kann. Wir lesen in Sprüche Kapitel 2, Vers 6. Denn der Herr gibt Weisheit. Die Weisheit kommt von Gott. Der Herr gibt Weisheit. Und aus seinem Mund kommt Erkenntnis und Einsicht. Die Weisheit, richtige Entscheidungen zu treffen, braucht nicht nur ein König, ohne Zweifel. Wir brauchen sie letztendlich alle. Je mehr Verantwortung wir haben, umso mehr Weisheit brauchen wir für richtige und weise Entscheidungen. Laut Statistik treffen wir Menschen im Laufe eines Tages 20.000 Entscheidungen. 20.000 Entscheidungen. Wenn du mal davon ausgehst, dass du 16 Stunden am Tag wach bist, das ist für einige definitiv zu viel. Aber sagen wir mal, du schläfst 8 Stunden, in denen du mehr oder weniger keine Entscheidung triffst, es sei denn, du triffst unbewusst die Entscheidung, auf welcher Seite du liegen willst. Aber ansonsten, wenn du 16 Stunden lang wach bist, dann heißt das, dass du alle 3 Sekunden eine Entscheidung triffst. Auch hier im Raum. Du überlegst, soll ich jetzt gehen? Es ist langsam langweilig hier. Oder bleibe ich doch? Und es ist gut, dass du dich noch entschieden hast, hier zu bleiben. Also, es gibt viele banale Entscheidungen, richtig? Es ist ziemlich egal, was du heute Morgen angezogen hast oder doch nicht. Je nachdem. Also wenn wir heute draußen minus 10 Grad hätten, dann wäre das nicht egal, ob du mit einem T-Shirt durch die Stadt gelaufen wärst oder ob du doch einen Mantel angezogen hast. Also es gibt Entscheidungen, die sind nicht besonders entscheidend für unser Leben. Aber dann gibt es wieder andere, die unser Leben nachhaltig verändern werden, wenn wir falsche oder natürlich auch richtige Entscheidungen treffen. Wenn du dich zum Beispiel entscheidest, über eine rote Ampel zu fahren, dann kann das zu einem Unfall führen, in dem nicht nur du dich verletzt, sondern vielleicht auch noch andere verletzen oder sogar getötet werden. Viele Entscheidungen treffen wir in Bruchteilen von Sekunden. Da denken wir gar nicht drüber nach. Ganz viele Entscheidungen treffen wir intuitiv. Sie gehen zwar durch unsere Gedankenwelt, aber wir reflektieren unsere Entscheidung nicht. Salomo wusste, wie gefährlich Fehlentscheidungen sein können. Er hatte von den Fehlentscheidungen von Saul gehört, die ihm das Königtum gekostet haben. Er hatte Fehlentscheidungen bei seinem Vater David gesehen, was das ganze Haus in tiefes Unglück gestürzt hat. Deshalb wusste er: Gott, ich brauche ein weises Herz. Deshalb gib mir ein hörendes Ohr. Der Satz Ecclesia semper reformanda, also das heißt, die Kirche muss sich ständig reformieren, wird verschiedenen Personen in der Kirchengeschichte zugeschrieben. Also die einen behaupten, das hätte Martin Luther gesagt, die anderen sagen, das würde schon von Augustinus gesagt worden sein. Aber Karl Barth hat seinerzeit diesen Spruch auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, die Kirche muss ständig nach dem Wort Gottes reformiert werden. Das ist eine weise Entscheidung. Da, wo Gemeinde gebaut wird, muss es nach der Schrift getan werden. Gemeinde lässt sich vom Wort Gottes leiten, damit weise und richtige Entscheidungen getroffen werden. Als Leiter der Gemeinden sind wir gefragt, uns zuallererst von Gott leiten zu lassen. Leiter sind Leser. Zuerst das Buch, dann die Bücher. Es steht uns gut an, wenn wir unser Wissen vermehren, wenn wir uns mit dem Wort Gottes, aber auch mit anderen Büchern und mit anderen Dingen beschäftigen, die unser Wissen mehren und uns helfen, gute und richtige Entscheidungen zu treffen. Jemand hat einmal gesagt, gute Leiterschaft besteht im Wesentlichen daraus, richtige Entscheidungen zu treffen. Zunächst habe ich diesen Spruch eher für banal gehalten. Ich habe gesagt, nee, das kann es nicht sein. Leiterschaft ist so viel mehr. Je länger ich über diesen Satz nachdenke, je mehr ich mich wiederfinde in diesem Satz, umso mehr merke ich, ja, Leiterschaft hat ganz viel mit richtigen und weisen Entscheidungen zu tun. Und wann trifft man eine richtige und weise Entscheidung? Wenn man sich von Gottes Geist leiten lässt. Wir lassen uns nicht vom Zeitgeist treiben, sondern vom Heiligen Geist leiten. Wie sagte jemand das mal treffend, wer mit dem Zeitgeist verheiratet ist, ist bald Witwer. Wir leben nicht von den Werten dieser Welt, sondern wir leben von den Werten der Bibel. Was die Bibel Sünde nennt, das nennen auch wir Sünde. Koste es, was es wolle. Paulus sagt mit triumphierenden Worten, so lesen wir in Kolosser Kapitel 2, Vers 3. In ihm, nämlich in Jesus Christus, liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Mit anderen Worten, alle Weisheit dieser Welt ist Gottes Weisheit. Von ihm kommt jede Weisheit und jede Weisheit führt zu ihm zurück. Und deshalb sagt Jakobus, so lesen wir in Kapitel 1, Vers 5 des Jakobusbriefes, wenn es aber jemanden unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gerne und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Salomo bittet Gott um ein Herz eines Dieners, damit er auf Gott hört, um weise Entscheidungen zu treffen. Ein älterer Mann kommt zu seinen Pastoren und sagt zu den drei Pastoren, ich habe eine große Bitte an euch. Ich möchte euch jedem 50.000 Euro geben und ich möchte, dass ihr dieses Geld bei euch bewahrt. Und wenn ich sterbe, dann legt bitte diese 50.000 Euro in mein Grab. Denn ich möchte nicht, dass meine Kinder dieses Geld erben. Die Pastoren waren ein bisschen irritiert, aber der Wunsch ist ihnen Befehl. Und so nahmen sie alle diese 50.000. Und nach einiger Zeit starb der Mann, er wurde beigesetzt. Die Pastoren gingen alle an dem offenen Grab vorbei und warfen einen Briefumschlag rein. Einige Zeit später trafen sich die Pastoren und einer sagte, Männer, ich muss beichten. Wisst ihr, ich habe nicht die 50.000 in diesen Briefumschlag reingetan, sondern nur 40.000. Ich habe 10.000 behalten. Ich dachte, davon könnten wir eine neue Orgel in der Gemeinde kaufen und es müsste doch niemand etwas dagegen haben, dass wir dieses Geld behalten. Der zweite sagt, oh, jetzt wo du gerade sagst, du, ich muss auch beichten. Ich habe die Hälfte rausgenommen, weil ich gedacht habe, wir brauchen dringend einen Neuanstrich für das Gemeindezentrum. Und ich habe gedacht, das Geld können wir bestimmt gut für den Neuanstrich gebrauchen. Der dritte sagt, Männer, ich weiß gar nicht, was für ein Problem ihr habt. Ich habe einen Check von 50.000 geschrieben und ihn in das Grab reingeworfen. Vermutlich ist das einfach nur einer dieser bösen Pastorenwitze, die man sich so erzählt. Aber die Wahrheit ist, dass wir als Pastoren viel Verantwortung tragen. Vor Gott und vor Menschen. Und deshalb betet Salomo als König und deshalb beten wir als Pastoren, Diakone, Evangelisten, als Mitarbeiter in der Gemeinde: Gott, gib mir ein weises, ehrliches, ein authentisches Herz, das auf dich hört, damit ich deine Stimme hören kann. Manchmal sitze ich Menschen gegenüber und ich kann nur beten: Gott, gib mir Weisheit, hier etwas zu sagen, was deinem Willen entspricht und den Menschen eine Hilfe sein kann. Wenn ich predige, dann ist das für mich immer wieder die große Herausforderung: Gott, hilf mir, dein Wort und deine Weisheit weiterzugeben. Ich bin als Theologiestudent in meinem Studium sehr, sehr geprägt worden von meinem damaligen Dozenten. Später war er sogar mein Kollege am Bibelseminar Bonn, Dr. Helmut Pilke. Er hat inzwischen das Zeitliche gesegnet. Wir haben ihn in diesem Jahr zu Grabe getragen. Aber er hat mich unglaublich geprägt als junger Student. Er sagte zu uns, wir saßen in der Vorlesung bei ihm und er sagte: Männer, wenn ich meine Predigt geschrieben habe, dann nehme ich mein Manuskript, leg das auf meinen Sessel hin, knie mich vor diesem Sessel hin und dann bete ich. Und dann bete ich und frage: Gott, das, was ich hier aufgeschrieben habe, sind das meine Worte oder sind das deine Worte? Und dann schaute er uns Studenten in die Augen und sagte: Denn meine größte Angst beim Predigen ist, dass ich rede und Gott schweigt. Meine größte Angst beim Predigen ist, dass ich rede und Gott schweigt. Ihr seht, das ist 30 Jahre plus her. Diese Worte haben sich bei mir eingebrannt. Und nicht selten habe ich ähnlich Gott gebeten, mir zu zeigen, ob das seine Worte sind, ob das göttliche Weisheit und Wahrheit ist oder ist das einfach nur meine Meinung, meine Idee, meine guten Gedanken über einen Bibeltext. Liebe Pastoren, liebe Evangelisten und Diakone, wir können es uns nicht erlauben, Dinge gut zu heißen, die die Bibel Sünde nennt. Aber wir dürfen auch nicht Sünde für Sünde erklären, was die Bibel uns nicht verbietet. Ich hatte diese junge Studentin eines Tages bei mir im Büro. Sie saß da weinend und sagte: Ich kann in dieser Gemeinde nicht mehr bleiben. Nachdem wir mehrmals darüber gesprochen haben, wie es bei ihr in der Gemeinde läuft, habe ich gesagt: Bleib in dieser Gemeinde. Du machst hier einen so wichtigen und wertvollen Dienst. Bleib in dieser Gemeinde. Aber an diesem Vormittag, als sie bei mir im Büro saß, weinte sie und sagte: Die Gemeinde sagt, ich soll keine Schuhe mit Absätzen mehr anziehen. Ich sagte: Was haben Sie gesagt? Ich soll keine Schuhe mit Absätzen anziehen. Das würde Sünde sein. Das steht in der Bibel, dass das Sünde ist. Ich habe gesagt: Moment. Mal ganz abgesehen davon, dass die meisten Schuhe irgendwelche Absätze haben, aber und sie da auch nicht mit High Heels rumlief. Ich sage: Moment, Sie haben einen Bibelvers zitiert. Welchen Bibelvers haben Sie zitiert? Sie sagte, es stünde in der Bibel, wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Das war der Moment, wo ich gesagt habe: Ich glaube, das ist nicht mehr deine Gemeinde. Du suchst eine Gemeinde, die sich von Gottes Geist und von Gottes Wort leiten lässt und nicht von Ideen, die man in die Bibel hineinliest und hineinträgt. Das ist nicht Aufgabe von Pastoren, der Gemeinde Dinge vorzuschreiben, die in der Bibel nicht Sünde genannt werden. Und deshalb, wenn man in der Unterweisung der Gemeinde von der rechten Seite vom Pferd fallen kann, kann man auch von der linken Seite vom Pferd fallen. Wenn man liberal werden kann, kann man auch gesetzlich werden. Lieber Andreas und Simeon, ich wünsche euch Mut, zur Wahrheit des Evangeliums zu stehen, koste es, was es wolle. Lieber Jan und Kerem, ich wünsche euch die richtigen Worte, Menschen mit dem Evangelium da abzuholen, wo sie gerade stehen und in ihr Leben so hineinzusprechen, dass Gottes Geist und Gottes Wort in ihren Herzen wirkt. Lieber Valentin, Matthias und Alex, ich wünsche euch Weisheit, Entscheidungen als Diakone zu treffen, die der Gemeinde und uns als Pastorenteam helfen. In diesem Sinne wünsche ich uns allen, das Herz eines Dieners, das ein hörendes Herz ist, aber auch ein weises Herz ist. Der letzte Aspekt des Herzens eines Dieners lesen wir hier in 1. Könige Kapitel 3, Vers 9. Wie kann ich sonst dieses schwierige oder große Volk regieren? Also das Letzte, was wir hier lesen, ist ein demütiges Herz. Salomo sagt, wie kann ich sonst dieses Volk regieren? Das ist eine rhetorische Frage. Im Prinzip sagt Salomo, Gott, ohne deine Hilfe kann ich dieses Volk nicht regieren. Er fängt ja dieses Gebet an, indem er sagt, so oder darum gib mir ein Herz eines Dieners. Er hatte bereits vorher gesagt, dass er für den Dienst eigentlich noch viel zu jung ist. In Vers 7 lesen wir, doch ich bin noch sehr jung und weiß nicht weder aus noch ein. Vermutlich war er altersmäßig noch nicht so alt, aber es ging auch darum, dass er relativ neu in seinem Amt, in seiner Rolle als König war. Dieses hebräische Wort, das hier formuliert, ich weiß weder ein noch aus noch ein, heißt eigentlich wörtlich übersetzt, ich bin ein kleines Kind, das den Weg nicht nach Hause finden wird. Das ist eigentlich die Bedeutung hier im Hebräischen. Ich bin eigentlich ein kleines Kind, das den Weg nicht nach Hause finden wird. Gott, ohne dich bin ich in dieser Welt verloren. Das ist ein demütiges Herz. Das ist ein demütiges Herz, weil man sich eingesteht, ich kann nichts ohne Gott. Ich kann nichts alleine machen. Diese Aufgabe ist so groß, dass ich sie nicht alleine bewältigen kann. Meine Lieben, Demut hat nichts mit Minderwertigkeitskomplexen zu tun. Es gibt immer wieder Menschen, die sich auf diese Weise demütig zeigen wollen, indem sie sagen, ach nee, ich kann das nicht, ich will das nicht, ich mach das nicht. Demütig heißt ein dienendes Herz, das bereit ist, Gott zu dienen mit allen Gaben, die wir haben. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Spruch schon mal gehört habt. Ich höre das immer wieder mal, dass jemand sagt, in der Gemeinde gibt es ja viele Leute, die das machen können. In der Familie haben meine Kinder aber nur einen Vater. Ich sage, wirklich? In welcher Bibel liest du sowas? In welcher Bibel liest du etwas, dass dein Platz, deine Aufgabe jemand anders machen kann? Soll ich dir mal Folgendes sagen? Wenn deine Aufgabe jemand anders machen kann, dann bist du überflüssig in dieser Gemeinde. Wenn deine Aufgabe jemand anders erfüllen kann, dann bist du überflüssig in dieser Gemeinde. Dann hat Jesus dich zwar gerettet, aber du bist überflüssig in der Gemeinde Jesu. Und das steht nicht in meiner Bibel. In meiner Bibel steht, dass jeder dienen soll. Nicht nur Diakone, Evangelisten und Pastoren. Jeder von uns soll ein Diener sein. In meiner Bibel steht in 1. Korinther 12, dass Paulus gesagt hat, wir sind alle Glieder an einem Körper. Und ein Glied kann nicht zum anderen sagen, ich brauche dich nicht. Ganz im Gegenteil, wir sind aufeinander angewiesen. Wir brauchen einander. Und deshalb wird dein Platz genauso leer bleiben, wie er zu Hause bleibt, leer bleibt, wenn du als Vater deine Aufgabe nicht wahrnimmst, was natürlich richtig ist, dass die Kinder nur einen Vater haben. Ich hoffe so. Ja? Aber die Aufgabe in deiner Familie musst du wahrnehmen, in der Gemeinde auch. Deinen Platz musst du ausfüllen. Du bringst Gott nicht in Verlegenheit, wenn du nicht dienst. Gott wird andere Lösungen finden. Gott wird andere Wege finden, seine Gemeinde zu bauen. Aber dein Platz ist in der Gemeinde. Und deshalb, ein demütiger Mensch denkt nicht schlechter über sich selbst, sondern er denkt besser über die anderen. Demütige Menschen denken nicht weniger an sich selbst, sondern sie denken mehr an Gott und die anderen. Demütige Menschen machen sich nicht selbst klein, sondern sie machen Gott und seine Größe groß. Große Männer Gottes haben sich immer demütig gezeigt. Paulus spricht von sich selbst in Superlativen. Er sagt, ich bin der erste Sünder, ich bin der geringste Apostel, ich bin der allergeringste von allen Heiligen. Wenn wir von Jesus lesen, dann lesen wir, dass er so demütig war, dass er Mensch wurde, dass er menschliche Gestalt annahm, dass er für unsere Sünden am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Das ist wahre Demut. Jesus starb für uns. Er war bereit, uns zu dienen. Und deshalb haben wir heute Vergebung unserer Sünden, weil wir in Jesus Christus das Beispiel, das Vorbild für einen dienenden, für einen demütigen Diener haben. Liebe Pastoren, Diakone, Evangelisten, dienen ist nicht nur harte Arbeit, dienen ist Herzensarbeit. Das ist das, was Salomo hier zusammenfassend sagt. Das Herz eines Dieners ist bereit, auf Gott zu hören. Das dienende Herz ist bereit, weise Entscheidungen zu treffen. Das Herz eines Dieners ist bereit, demütig zu sein. Salomo wusste, seine Aufgabe ist riesengroß. Unsere Aufgabe ist riesengroß. Der Auftrag, die Gemeinde Jesu zu bauen, ist riesengroß. Und deshalb beginnt Dienen nicht auf der Bühne und auch nicht hinter der Bühne, sondern in deinem Herzen. Deshalb bittet Gott immer wieder, bitte Gott, dass er dir das Herz eines Dieners schenkt. Amen.